And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagasha of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Junge, was ist denn hier schon wieder los? Die Hütte brennt.
Ach.
Und du sagst, ich bin 5 Wochen nicht mehr da gewesen. Das ist eine Lüge. Gefühlt
ist das Problem ist halt einfach, dass du halt als CEO der Graded Moments Hamptons Multimedia AG dich aus der Wertschöpfungskette komplett entkoppelt hast.
Das ist nicht korrekt. Das sehe ich anders. Was trinkst du da eigentlich? Oder aus was trinkst du da vor allen Dingen?
Ich habe, das ist ein Collectible, Freunde. Das ist ein 1,3 Liter Stanley Cup in der offiziellen Barbie Edition.
Stanley Cup ist für mich was anderes. Das erinnert mich eher an NHL, aber
ja. Und meine Frau hat gesagt, du wirst dich niemals trauen, damit zu streamen. Ich frag so, say no more, wir gehen rein. Und Sonntag hat er mich schon begleitet, heute hat er mich begleitet. Ich finde, man ist damit sehr gut hydriert die ganze Zeit und von daher glaube ich, dass ich habe mir jetzt fairerweise aber auch einen etwas männlicheren Stanley Cup bestellt, aber ich werde
total männlich. Total männlich sieht er aus.
Ja, ich für mich jetzt persönlich, ne? In anderen, ich werde in Zukunft öfters mit dem Stanley Cup auftreten.
Das ist sehr schön. Wir freuen uns sehr darauf. Was ist da drinne?
Wasser tatsächlich sehr, sehr unspektakulär heute. Wir haben ja noch mitten in der Woche Sportsfreund.
So, Grüße an alle da draußen. Wodka Red Bull schreibt in New York City Baller. Wäre natürlich eine Maßnahme. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute auf Twitch, auf YouTube und auf VOGT, wo tatsächlich 25 Leute am Start sind.
Wahnsinn.
Vielen, vielen lieben Dank. Wir haben auch, glaube ich, heute kein Lag. Erstmal Grüße an die im Chat sehen. New York City Baller, Steve O, Zauzi, Dadom, GBCC Live, Whoops, Jens, Magic Mike, Goldie ist da, Dagorn, Das Belorum, Animatrix, Julian, 1997, JJ, 1804, Vladi, Marka, Rotka und so weiter und so fort. Was sehe ich dir? Grüßt euch, schön, euch wiederzusehen auf einen schönen Stream, spannende Themen, Julian. Das haben wir heute auf jeden Fall. Wir haben sehr, 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 sehr spannende Themen. Und einen schönen guten Abend. In Oberstein sagt man Jusche.
Gute. Also.
Jusche.
Jusche.
Okay. In Hesse sagt man Gude. Übrigens Hessen, die Eintracht spielt gerade, Leute. Drückt die Daumen, stand, glaube ich, noch 0-0 zur Halbzeit.
Im Herzen Europas?
Im Herzen, nee, die spielen quasi im Herzen Italiens, vielleicht in Napoli.
Madrid. Okay. Gut, freut uns.
Ja, wie geht's dir sonst, lieber Alex? Wie hast du letzte Woche ohne mich überstanden?
Ich muss sagen, es war entspannt, auch einfach mal ohne Rucksack joggen zu können. Ne, da müssen wir uns in die Augen blicken. Man war befreit, man hatte keinen Ballast mit dabei. Nein, Spaß. Ich habe dich natürlich total vermisst, die Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Ich glaube aber, wir haben das ganz gut durchgerockt. Irgendwie eine Stunde 25 haben es geschafft, dass wir nicht gebannt worden sind von Twitch. Ich habe von dir im Nachgang kein Personalgespräch reingedrückt bekommen. Also ich würde sagen, es war ganz gut. Und fairerweise, es hat uns auch dann trotz deiner Abstinenz wieder in die Charts befördert. Wir waren Platz 38 der deutschen Hobby-Podcast-Charts auf Spotify. Dafür vielen, vielen Dank an eurer Stelle. Super geil, weil ich meine, es gucken immer mehr Leute live mit dazu und ich kann es auch verstehen, dass man uns da nicht im Doppelpack noch mal ertragen möchte. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr da noch mal am Tag drauf einschaltet und uns als Podcast genehmigt.
Falls ihr noch nicht wusstet, dass es als Podcast gibt oder es schon wusstet, aber noch nicht bewertet hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr 5 Sterne da lasst in diesen Stores, falls euch der Podcast natürlich gefällt. Vielen lieben Dank, Animatrix. Natürlich hast du uns gefehlt. Das wollte ich doch nur hören. Er hat dich würdig vertreten, Markus. Ja, vertreten ist ja nicht ganz. Aber ich muss schon sagen, es ist schon ein Unterschied, ob du alleine das machst oder zu zweit. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, bitte.
Ansonsten, wie es mir geht, guck mal hinten auf meine Raw to Wear Gallery Leiste, die ihr mit dem Code HCC5 natürlich kaufen könnt. Wir 5% Rabatt auf alle Einkauf. Da hinten ist ein Twister in der Silver Panini One-at-One Rainbow übrigens drauf, falls es jemandem aufgefallen ist. Sieht man das im Stream?
Es ist sehr dunkel, man sieht aber, dass die Leiste voller geworden ist.
Guckt euch das mal an. Also da, ne, schön, schön Rainbow hinten drauf, draufgezimmert, komplette Hütte. Es ist doch einfach ein Fest.
Ja, sehr schön. Sieht auf jeden Fall. Aber der Swoosh ist nicht Matchworn, schreibt Animatrix.
So nämlich. Das ist ein schönes Thema. Wir fangen mit schöneren Themen an, würde ich sagen.
Genau. Ein Thema, was gerade auf Vox schon erwähnt wird, der Samstag, B-Brothers, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu. Da war ja auch noch ein Stream die Woche. Da interessiert uns natürlich auch mal eure Meinung dazu. Aber wir können wir reingehen eigentlich, oder? Oder gibt's noch
wir
was?
Wir gehen rein.
Wir gehen rein.
Wie ist SEK? Wir treten die Tür ein, gehen rein und nehmen keine Gefangenen.
So nämlich. So, jetzt mache ich hier mal, es ist schon ein bisschen her, aber wir gehen rein. Was war denn? Das war die Kartshow in Reutlingen, auf jeden Fall. Du warst ja nicht da, ich war nicht da.
Nein.
Aber das Feedback, was ich auf Instagram gelesen habe, in den Stories und Posts, war durchweg sehr, 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 sehr positiv. Was jetzt nicht überraschend ist, weil die letzten waren, glaube ich, auch schon alle sehr, sehr gut. Aber die Leute waren begeistert. Was ich so aufgeschnappt habe, war, das ist alles nur, was ich jetzt wiedergebe. Ich habe es jetzt selber, wie gesagt, nicht erlebt. Ist Essen top, Platz top, auch so von der Größe, dass es eher so was Kleineres ist eben und gemütlich und familiär. So habe ich das jetzt so ein bisschen aufgeschnappt. Und gute Karten. Das waren, glaube ich, so die Hauptpunkte, die ich aufgeschnappt habe. Animatrix schreibt auch, Show war super für mich, 10 von 10. Gerne auch noch ein paar Infos da lassen, falls ihr irgendwie noch konkrete Infos habt. Aber was hast du noch gehört, Alex?
Ich habe eigentlich, also genau das gehört, was du auch gerade gesagt hast. Essen top, Location top, Hotel natürlich top. Sehr wenig TCG, was, glaube ich, die meisten so in unserer kleinen Bubble ja auch immer sehr, sehr positiv finden. Dazu hat ja auch jeder so eine eigene Meinung. Sehr viel NBA, sehr viel Soccer, sehr viel American Football, was aber natürlich auch daran liegt, dass ja natürlich Daniel ja auch ein NBA-Kind ist und auch aktiver Sammler. Und das war, glaube ich, so vom Setting her wirklich perfekt, ne? Und da kommen wir, glaube ich, zu einer Sache, die wir im Hobby hier und da noch mal ein bisschen lernen müssten, auch gerade so Veranstalter, das Thema Erwartungsmanagement. Ne? Weil es wurde nie im Vorfeld versprochen, das wird die krasseste Cardshow der Welt. Es wurde nie versprochen, das wird die größte Cardshow der Welt. Es wurde einfach gesagt, ey, wir machen das so wie jedes Jahr. Wir treffen uns da an dem Hof, haben da die geile Scheune am Start und machen einfach ein familiäres Treffen. Und das finde ich ja sehr, sehr gut, weil es muss ja nicht immer größer, weiter, schneller und more fancier werden. Es kann ja auch einfach mal gut und im kleinen Rahmen sein. Von daher sehr, 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 sehr positiv. Und ich glaube, die Show hat einen Platz im Kalender verdient. Und ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie so gut ankam.
Ja, die Location muss auch sehr so. Was habe ich? Einer hat geschrieben, ja, genau. Wäre auch eine gute Hochzeitslocation, so vom Setup. Fand ich auch super interessant. Wie gesagt, ich war noch nie auf der Reutlinger Show, aber das, was hier gerade in der Matrix schreibt, ich bin Freund kleinerer Shows, brauche oft keine 5.000 bis 8.000 Leute auf einem Haufen. Wenig TCG, aber auch die sind auf ihre Kosten gekommen. Das schreibt auch gerade JJ1804 auf Vogt. Sehr viel Sport, weniger TCG. Aber ja, habe auch, wie gesagt, nur durchweg was. Also für eine Hochzeit wäre das auch anscheinend top, schreibt Animatrix auch gerade nochmal. Also wer nochmal heiraten will,
hat. Ein zweites Mal. Geil. Unsere Frauen werden im Podcast auf jeden
ich
Fall
hab nicht gesagt, Sterne geben. Wir, sondern wer nochmal heiraten oder überhaupt einmal heiraten möchte. Genau, das war die Show. War jetzt, steht nicht jetzt noch was anderes, eine andere Show an?
Jetzt. Ja, die Comic-Con in Dortmund steht an und die wird hier auch, das hatten wir letzte Woche ja auch kurz angerissen, wird hier auch eine Area haben für Sportscards. Diese Area wird dann gemanagt, betreut, wie auch immer, von den Jungs der Berlin Card Show. Deswegen werden wir uns da gegebenenfalls sehen tatsächlich, weil ich plane schon nach Dortmund zu fahren. Das ist jetzt nicht so weit weg. Und in Stuttgart wird es auch nochmal was geben. Und ich glaube, dann gibt es noch den Collectors Day natürlich. Nicht vergessen, Sportsfreunde, ganz wichtig. Also der November ist sehr voll und dann geht es, glaube ich, relativ entspannt Richtung Jahresende. Und dann geht es ja nächstes Jahr auch wieder los. Ich glaube, mit der ersten Show in Mainz, meines Wissens nach.
Genau, also wir haben, wer auf greatmoments.de/cardshows, da ist ein relativ kompletter Kalender in meinen Augen. Der wird auch fleißig befüllt, den kann auch jeder selber noch befüllen, man kann auch Daten dort eintragen. Da steht auch noch der 15. mit einer Berlin Finest Trading Card Collectors Venue mit drinne. Das steht auch noch an in Berlin. Und ja, in Tschechien gibt's noch was. Also es, wer möchte, kann, glaube ich, überall in Deutschland noch was finden, definitiv. Ja. Oder in Europa, da gibt's die ein oder andere Show auf jeden Fall noch. Ein Thema, was aber auf der Show auch announced worden ist, ist natürlich auch was, was wir hier gerne mit reinnehmen. Und zwar ist der Veranstalter, der gute Dan.
Daniel.
Genau. Und der Don haben ein Produkt angekündigt, sagen wir es schon mal so. Released noch nicht, aber ich glaube, die Ankündigung ist schon mal raus. Und zwar kartunion.de. Mhm. Was ist Kartunion? Zumindest habe ich es verstanden. Sie haben auch auf ihrer kartunion.de Instagram-Seite so eine kleine Mission runtergeschrieben, dass sie so ein bisschen dieses Sammeln an einem Ort digital zusammenbringen wollen. Sie wollen so ein bisschen besondere Erlebnisse wieder dort zusammenbringen. Und für mich wirkte, oder sie liest sich das zumindest so wie ein Marktplatz, wo ihr auch weiterhin Karten anbieten, kaufen könnt, auch auktionsmäßig anbieten, kaufen könnt. Für einen Kurs von 10%, den der Verkäufer, glaube ich, tragen muss und nicht der Käufer. Das sind jetzt die Infos, die ich da zumindest schon mal aufgeschnappt habe. Hast du noch was zu ergänzen oder war das, habe ich da alles erwähnt?
Nee, also ich war ja auf der Seite von denen. Soll im Prinzip eine Auktionsplattform werden und sein, die ein Stück weit auch Richtung höherpreisige Karten gehen soll am Ende des Tages. Ich habe mir die Seite mal angeguckt. Ich weiß nicht, ob man zwischen aus Impressum gehen kann. Kannst ja mal gucken. Perfekt, funktioniert noch nicht. Das mag ich natürlich immer ganz dolle gerne. und ich glaube, da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Thema Erwartungsmanagement. Ne? Da steht irgendwo drin, das ist die führende Plattform oder Europas führende Plattform für High-Value-Karten oder irgendwie sowas. Und das ist die Auktionsplattform, es ist die Single Source of Truth. Und dann finde ich halt, es ist cooler, wenn man erstmal das Impressum sehen könnte. Mhm. Und wenn ich dann nochmal so ein bisschen gucke, okay, was ist die Fee-Struktur? Wir haben gehört, es soll auch eher Richtung teure Karten gehen. Ich habe keine dynamische Fee-Struktur. Zumindest wurde sie da nicht angekündigt. Da spricht man von 10%. Für den Verkäufer. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, ich weiß nicht, ob man damit die höherpreisigen Karten auf die Plattform kriegt. Ne? Du brauchst eigentlich ein dynamisches Pricing. Du brauchst ein Buyers Premium. Du musst ja Leute anlocken. Und ich habe es mir angeguckt, ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, wie das in einem Monat aussieht. Wir können uns ja auch mal eine Wiedervorlage machen. Ne? Messer. Und dann gucken wir uns den Bums in 4 Wochen nochmal an. Aber ich finde das halt immer ein bisschen besser, wenn man nicht sagt, wir sind die Größten, wir sind die Geilsten und wir sind die Single Source of Truth, wir sind der One Marketplace für EMEA. Ich finde es besser, wenn man einfach mal reinstartet und mal Meta macht und sich dann den Ruf und den Titel selber oder dann geben lässt von den Kunden und sich nicht selber den Kunden geben lässt. Das wäre so, als wenn wir sagen, dass wir der Nummer 1 Sportkarten-Podcast sind in Deutschland. Das wäre ja auch Quatsch.
Wäre Quatsch.
Das wäre ja quatschig.
Aber was ja nicht sagen, widersprechen könnte, dass es ein Ziel einer Plattform sein kann. Aber ich glaube, heute ist noch die führende Auktionsplattform für Sportsammelkarten in Europa tatsächlich noch eBay, wo wir gleich übrigens nochmal drauf kommen.
Ich würde fast sagen, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, für das Thema Karten, Markus, ist es Card Market in Sachen Sales-Volumen.
Overall meinst du jetzt?
Overall würde ich auf jeden Fall sagen, Card Market.
Das kann sein.
Und ich schlürfe bewusst aus dem pinken Stanley Cup, um auch diese Aussage mit Ernsthaftigkeit zu unterlegen.
Kannst du es schlürfen auch oder machst du still eher? War jetzt nicht so gut, ehrlicherweise. Okay. Aber,
kein Problem. Danke.
Ciao. Card Market, Safe Chip, Animatrix. Was wurde aus Mythra oder wie das hieß? Tatsächlich kam mir das auch direkt in den Kopf, weil das war ja überwiegend auch eine App, Zumindest war das noch in meinem Kopf. Die App gibt's, glaube ich, noch. Die Website ist down. Also ich glaube, Mytra ist dann auch tot. Das Projekt ist, glaube ich, beendet, auch wenn es nie offiziell beendet worden ist. Zumindest ist es an mir vorbeigegangen dann. Aber hat mich auch sehr daran erinnert. Grundsätzlich, wie gesagt, kann man jetzt auch noch nicht viel machen auf der Seite. Man kann sich eintragen. Wie gesagt, Impressum sollte man allein aus rechtlicher Sicht schon klickbar machen. Ansonsten sind wir natürlich gespannt. Und unabhängig davon, jede Initiative ist natürlich sehr, sehr lobenswert, weil da auch natürlich viel Energie, Zeit und Motivation dahinter steht. Deswegen sind wir gespannt, wie das auf jeden Fall weitergeht.
Und ich würde sagen, wir werden auch einfach mal Daniel mal antickern, ob der vielleicht in dem Podcast ein bisschen was darüber erzählen möchte, damit wir auch mit ihm darüber reden und auch unsere Gedanken teilen, sofern er es möchte natürlich. Aber ich glaube, Kommunikation ist ja key.
So nämlich. Jetzt hat gerade noch jemand geschrieben in Mainz, wann die Börse ist. Börse vor allen Dingen, genau, Januar. Die heißt auch gerade Börse, 10. Januar, steht auch auf der Seite, greatmoments.de. Kartenbörse Mainz, Gonsenheim, 10. Januar. Da habt ihr noch die Info. Ich weiß nicht, wer es gefragt hat, hat aber irgendjemand noch gefragt gehabt. Vorhin, genau, das noch abschließend zur Reutling-Card-Show. Und jetzt, die B-Brothers sind ja jetzt im Vlog von Melmar, bin heute zu Reutling Katsche, reden beide über das Projekt sehenswert. Ah, ist schon draußen, der Vlog von Melmar. Schaust du dir den am Freitag an, lieber Alex? Oder?
Ja, ich werde ihn mir Freitag anschauen. Also wenn ihr euch den nicht alleine angucken wollt, Freitag machen wir Rudel gucken von Melmars Vlog. Und Hub schreibt es ja gerade rein. Ne? Du hast halt mit Slab in Europa, im deutschsprachigen Raum, einen super, super performenden eBay-Consignment-Service, die auf eBay unfassbar viel drehen, die, glaube ich, bei eBay unter den Top 10 Sellern sind oder irgendwie sowas. Und das meine ich halt. Ne? Was ist dann deine Value Proposition? Was ist dein USP? Welches Problem willst du lösen? Welche Experience willst du schaffen? Und sobald die Boxen halt leer bleiben, muss man halt einfach drüber quatschen, wo sich die Plattform sieht.
Ja, das stimmt. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Genau, B-Brothers steht jetzt dann am Samstag, glaube ich, an. Ne? Samstag, gibt es die Trade Night. Da bist du, glaube ich, auch vor Ort. Wenn man dich anfassen, genau, riechen und sehen möchte, hat man da die Chance auf jeden Fall, dies zu tun. Was ja auch aber war, die letzte Woche, zumindest habe ich meinem kranken Kopf eigentlich richtig gesehen, dass der gute Montana Black wieder, ich glaube zum zweiten Mal, zumindest habe ich es jetzt zum zweiten Mal mitbekommen, wieder ordentlich Boxen aufgerissen hat mit den B-Brothers zusammen in auf Whatnot, glaube ich, war's. Und sehr, sehr viele Zuschauer waren und ich eigentlich immer nur, wenn ich reingeguckt habe, irgendwelche Eurosummen gehört habe und einen Versuch immer mal wieder zu erklären, was das für eine Karte ist, was man da so ziehen kann. Da interessiert mich mal eure Meinung. Deine kenne ich, glaube ich, aber du kannst gerne auch noch mal kurz was drüber sagen, Alex. Aber auch gerne der Chat, was ihr davon haltet. Das, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt oder auch generell, wenn ihr es nicht gesehen habt, was ihr davon haltet, wenn sowas passiert. Schreibt es gerne mal mit rein. Alex, möchtest du da ergänzen noch?
Also Animatrix schreibt es ganz gut rein. Also die Nummer ist halt Quatsch. Und die kann ich auch so unterschreiben. Und die Nummer ist nicht Quatsch wegen Kiki und Ivan und Aste. Ganz im Gegenteil. Die drei sind da und retten das Format noch einigermaßen. Aber in sich ergibt es einfach keinen Sinn für mich. Ne? Also es sind so viele Sachen, die für mich falsch laufen, die auch ein falsches Narrativ halt irgendwie haben. Wie du auch sagtest, ich habe mal kurz reingeschaltet und da werden Boxen gebreakt und dann statt dann einfach dann darunter zu schreiben, hier, pass auf, ne, das ist Set so und so, Box so und so aus dem Jahr X. Ne, stand halt nur plump der Value der Box unten drunter. Es ging nur um das Thema Value. Es ging nur um das Thema, boah, Walla Bila, die Box ist so teuer wie 5 Jahresgehälter im Saarland. So, ja, Bruder, ist doch scheißegal. So. Und ich sehe dann einen Kiki, der daneben sitzt und wirklich alles dafür gibt, diese Dynamik einzufangen, die natürlich dann von Monte reingekippt wird, von diesem Overlay da reingekippt wird und natürlich von auch einem sensationsgeilen Chat mit reingekippt wird. Und daneben sitzen dann Sportkarten-OGs wie Kiki, Ivan und Aste und versuchen irgendwie alles zusammenzuhalten und das immer wieder ins richtige Licht zu rücken und zu sagen, ey, nee, und die Karte ist doch gut, weil sie ist selten oder First Print Run oder wie auch immer. Und ich kann mir vorstellen, dass es für die Jungs wirklich anstrengend ist. Und ich bin mir auch manchmal nicht ganz sicher, das ist aber auch eine rein persönliche Meinung, ob sich die drei damit einen Gefallen tun. Ich bin davon nicht überzeugt, weil sie brauchen sowas nicht. Sie haben es nicht nötig, sich da aufzureiben und Monte dadurch die Show zu tragen. Ne? Das ist meine persönliche Meinung einfach an der Stelle. Und deswegen tut es mir da eigentlich eher leid, ne? Dass die da drei da so da drin hängen. Da wird es wahrscheinlich einen Vertrag geben oder ein Agreement oder eine Absprache. Aber ich will auf jeden Fall dann nochmal den Austausch mit Kiki suchen oder auch die mal fragen, wieso ihr Blickwinkel darauf ist, weil ich weiß nicht, ob das der Anspruch von denen ist, was da im Stream so diskutiert und gehypt wird.
Ja.
Persönliche Meinung.
Nee, bin ich ganz bei dir, aber ich glaube, der Chat auch. Ich gucke gerade mal, Marc schreibt, aber der interessiert sich nicht für Karten, nur Value. Und das bezieht sich wahrscheinlich auf Monte, ja. auf Vogt hat das gerade geschrieben. Steve fragt auch, fragt mich, warum Kiki sich das Format überhaupt gibt. Er muss ja nicht hin, hast du eben auch gesagt. Scheinbar vertraglich was vereinbart, hört man. Das weiß jetzt man natürlich nicht, von Whatnot gesponsert und so. Dagorn schreibt auch so, bekommt man keine neue Leute rein? Das weiß ich nicht mal. Also du bekommst halt keine Leute rein, die nachhaltig irgendwie Bock auf diese Sammeln haben. Du bekommst halt irgendwie vielleicht mal kurz jemand rein, der sagt, ich möchte jetzt irgendwie schnelle Geld oder so denkt. Also du bekommst, glaube ich, nicht die richtigen Leute rein, die nachhaltig irgendwie im Hobby drinbleiben. Das ist halt so das Ding.
Ich glaube, wenn du langfristig im Hobby bleiben möchtest oder wir wollen das, das hatten wir aber auch schon mal gesagt, es muss mehr Wissenscontent sein und edukativer. Ne? Es muss erklärt werden. Und wenn ich dann höre, eine Modric One of One, Schmutz, Digga. Oder die und die Karte ist auch Schmutz. Nein, ist sie nicht. Die Karte ist nicht Schmutz. Ne? Da draußen wird es jemanden geben, der sich über die Karte freut. Und bei einer Modric One of One zuckt spätestens Tone von VT Breaks oder auch ein Josip wird da aus dem Häuschen sein, wenn die so eine Karte ziehen. Und das fehlt mir, weil so bekommst du Leute rein, die auf die Value-Hand gehen, die aber auch keinen Mehrwert fürs Hobby bringen. Und vielleicht darunter sind noch so ein, zwei Diamanten, ne, die dann sagen, okay, ey, ist geil, ich bleib am Start. Aber ich glaube, das muss viel, viel mehr mit Wissen gepaart werden und Erklärung und auch Heritage und auch mal Geschichte erklären. Und ich glaube, das ist etwas, was da komplett fehlt, was aber auch ein Kiki gar nicht Dienst leisten kann, weil du hast nicht die Möglichkeit. Ich meine, wir sind auch manchmal von unserem Chat überfahren und überrannt, Markus, und es gucken halt dann 60 Leute zu, bei Monte gucken 11.000 Leute zu. Also das heißt, diese Dynamik, die dann relativ schnell da reinkommt, die fängst du ja nicht mehr auf. Mhm. Ne? Und von daher gar keine Kritik an die Jungs, Kritik eher an Whatnot und auch ein bisschen an Monte. Das muss man besser machen. Ne? Das muss man besser managen, besser moderieren. Und wir haben ja letzte Woche auch gesehen bei einem Gamer Brother, wie es halt noch schlechter geht. Also das war noch schlechter. Also sei mir nicht böse, das war wirklich bodenlos, was ich da gesehen habe. Das war Jugend forscht, der versucht hat mit seinem Daumen die Unterschrift zu checken, ob die vom Sticker abgeht. Sei mir nicht böse, ich habe danach einfach ausgemacht und dachte mir, oh mein Gott, so bekommst du keinen ins Hobby, weil in diesem Stream von diesem FIFA-Streamer ging es die ganze Zeit nur darum, ja, Bruder, melde dich bei Whatnot an, kriegst 15 Euro Guthaben. Ach, übrigens, wir verkaufen gerade für 15 Euro Match-Attacks-Booster. Bruder, kauf dir doch die Match-Attacks-Booster davon. Nein, Bruder, kauf dir keine Match-Attacks-Booster davon, das ist halt Quatsch. Ne? Und das fand ich halt wirklich noch abstoßender, um mal Tacheles zu sprechen.
Ja. Ich glaube, dazu ist dann auch genug dazu verloren. Es war jetzt, wie gesagt, glaube ich, der zweite Stream. Charlie schreibt noch, ich finde, wenn Leute was öffnen, wovon sie keine Ahnung haben, ist das Schmutz. Sieht man auch bei Breakern, die auf einmal Basketball aufmachen und nicht wissen, was Abseits ist. Okay. Abseits-Basketball ist auch eine wilde Kombination. Da gibt es im deutschen Hobby-Space ganz viel Raum für tollen Content im Card-Knowledge-Bereich. So nämlich sehe ich auf jeden Fall auch. Kleiner Hinweis auf den YouTube-Kanal von Graded Moments zum Beispiel. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir seit 4 Monaten keine einzige Karte gekauft. Wenn es auch Alex Graded Moments nicht geben würde, wäre schon lange raus. Das ist aber Schade einerseits, dass du, dass das so ist. Andererseits vielen, vielen Dank für diese schönen Worte, liebe New York City Baller. Ja, das vielleicht noch zum Stream. Ein weiteres nicht so schönes Thema, darüber haben wir aber auch schon gesprochen, ist das Thema Diebstahl. CardBuddies war ja eingebrochen, kurz danach wurde bei ETA eingebrochen. Und da sucht jetzt, und das teilen wir natürlich sehr, sehr gerne, auch wenn es eine blöde Sache ist, eine Scheißsache ist, wurden nämlich unter anderem 3 Karten geklaut von einem MSO-Cards. Und zwar seine 3 wertvollsten von Nick Woltemade. Falls ihr diese also irgendwo mal seht, das sind Midnight-Karten auf 1 nummeriert, auf 5 nummeriert und auf 12 nummeriert Unterschriften. Schaut euch, wie gesagt, auch den Instagram-Kanal mso-cards an. Diese 3 Karten werden auf jeden Fall auch gesucht. So wie es bei CardBuddies sie gut wegging, also in Anführungszeichen gut, weil nichts geklaut worden ist, wurde bei ETA leider einiges anscheinend gestohlen in dem Zusammenhang.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist verrückt.
Genau, das auch noch als Bad News. So, dann war die World Series. Du hast geguckt, Finale, letztes Spiel. Hast geguckt?
Ich hab's live nicht geschafft tatsächlich. Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen und Goldie und Max K waren alle total hype und meinten hier, guck und schaffst du. Ich hab's nicht geschafft. Ich bin vorher eingeschlafen, wollte mir dann das Relive angucken, wurde aber von meinem E-Mail-Posteingang gespoilert, weil natürlich Tops oben eine E-Mail reingeknallt hat, ey, kauf jetzt die Tops Now-Karte vom Champion Dodgers. Und ich dachte mir einfach nur so, danke Tops für nichts. Jetzt ist das Relive auch gestorben. Also gab es die 32 Minuten YouTube-Highlights. Deswegen war mein Final-Experience doch ein bisschen kürzer als gedacht, leider.
Ich habe es auch nicht gesehen, habe es aber natürlich mitgekommen. Auch ehrlicherweise, ich bin meistens für den Underdog, in dem Fall war ich auch für die Blue Jays. Aber es haben wieder die Dodgers gemacht. Ich glaube, einer der wenigen Mal, dass man es zweimal hintereinander gewonnen hat. Und ich hatte die Frage bekommen, was hat das jetzt mit den Preisen gemacht? Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen das mal kurz mit rein. Natürlich getrieben von Otani. Ich habe jetzt gerade mal Cardladder auf. Link zu Cardladder Market Movers findet ihr auch in der YouTube-Videobeschreibung. Nutzt gerne den Link. Und da sieht man jetzt zum Beispiel bei den Otani-Index 2-Wochen-Trend. Wann war der Super Bowl, sage ich schon, bei die World Series, an welchem Datum?
Jetzt Samstag.
Was war das, der?
Zweiter oder so.
Also direkt.
Jetzt irgendwann.
Ja. Am gleichen Tag dann sozusagen sieht man die Kurve steil nach oben gehen. Tatsächlich aber auch eher im Index-Data, nicht im Sales-Volumen. Also es wurden nicht unbedingt viel mehr Karten verkauft, natürlich am zweiten dann schon, am dritten dann allerdings nicht, sondern auch hochpreisige durchaus, die da mit gegangen sind. Und wenn man bei Market Movers mal reingeht, sich die Rookie-Karten anschaut, sieht man überall in dem 14-Tagestrend weit hohe Index von 80%, 70%, 100%, 70%. Also da gehen alle Preise gerade nach oben. Du hattest dir 2 gesichert, habe ich gesehen heute.
Ich hatte mir 4 Otanis gekauft, tatsächlich vor der World Series. Die sind jetzt, ich will auch gar nicht über Preise sprechen, jetzt moderat gestiegen. 2 Otanis, keine Rookies, die ich gekauft hatte, von der Tokyo Series, die Kollabo mit Murakami hatte ich weiter gekauft in der BGS 9,5. Die sind massiv gestiegen, weil die aber auch zum damaligen Zeitpunkt wiederum massiv underpriced waren. Das ist aber eine andere Diskussion, die wir führen können. Das war dieses klassische Scharmützel, was ist mehr wert, eine PSA 9 oder eine PSA 10 und was ist eine BGS 9,5 wert? Mhm. Der Markt damals hat sie auf dem Treppchen gesehen mit dem PSA 9 Value. Jetzt inzwischen nähert sich aber die Karte deutlich eher an Sachen Preis an eine PSA 10, um das zu erklären, warum die Karte so massiv gestiegen ist. Ich fand die aber einfach schön tatsächlich. Es hatte jetzt weder Investment-Gedanken oder sonst irgendwas. Ich fand die Karten einfach geil vom Design, weil ich das Crossover cool fand zwischen Baseball und dem Künstler. Von daher kann man ja auch mal sowas kaufen, als Lustkauf.
Lustkauf? Quasi. Du kleiner Lustmolch.
Ich bin ein Lustkäufer momentan. Ich kaufe viel aus Lust. Das ist ein Problem.
Sehr gut. Steve-O, GBCC Live, ich hatte eine Rookie-Card Otani gekauft. Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall die World Series. Die Preise werden jetzt auf jeden Fall, denke ich mal, noch ein bisschen nach oben gehen. Mal gucken, wie sich das ein bisschen einpendelt. Dann eine für mich traurige News, aber ehrlicherweise habe ich es auch nie genutzt, ist es so, dass PSA, vielleicht wusste es der ein oder andere auch aber gar nicht, aufhört, Funkos zu graden. Also sie haben aufgehört damit. Es hat sich anscheinend nicht mehr rentiert. Tatsächlich ist es aber auch so, dass der Funko-Markt extrem nach unten geht. Die haben auch Wechsel in der Geschäftsführung. Als CEO gab es ja jetzt im August 25 einen Wechsel. Also ich habe hier ja hinten ja ein paar Funkos stehen. Ich mag das eigentlich schon sehr gerne, die Funkos. Es war tatsächlich so, dass im ersten Halbjahr 61 Millionen US-Dollar Verlust eingefahren wurde und im Q2 alleine 41 Millionen. Und der letzte Gewinn war Q2 2024. Also letztes Jahr, eher Anfang letzten Jahres, war der letzte Gewinn, wo Funko gemacht hat. Und seitdem geht's moneytechnisch eher ein bisschen nach unten. Und mit einem dieser Gründe hat dann PSA sich entschieden, wir lassen das jetzt mal. Grund laut Management sind unsichere US-Handelspolitik, laut Funko. Könnte man bei allem irgendwie wahrscheinlich drunter schreiben. Aber ja, sie fokussieren sich jetzt auf Karten, Comics, Magazine und so weiter. Und somit gibt es jetzt keine Möglichkeit mehr, Funkos zu graden, was vielleicht für die gegradeten Funkos, die bisher gegradet worden sind, positiv sein könnte, weiß ich nicht. Aber ist natürlich dann, gibt es dann einfach keine mehr, keine weiteren mehr.
Ich denke mal, das, was an die Matrix reinschreibt, also erstmal guten Abend, die Baseball-Cards an der Stelle. Ist so ein bisschen das Problem, es wird einfach zu viel irgendwann. Ne? Also es gibt natürlich Funkos, die zweifelsohne teuer sind, ne? Weil sie limitiert waren, First Editions, Short-Produced, wie auch immer. Aber ich glaube, dass Funkos einfach das sein sollen, was sie sind. Einfach ein cooles Deko-Objekt, erschwinglich von deinem Lieblingscharakter, Spieler, Spielerin, wie auch immer. Und ich finde, man muss nicht überall diese Seltenheitsnummer draus machen, ne? Diese künstliche Verknappung oder wie auch immer. Und ich kann das von Seiten PSA aber auch nachvollziehen, weil ich meine, du weißt es ja selber, wie ist es denn irgendwann geendet? Also irgendwann ist es dann darin geendet, dass Leute dann diese PVC-Hülle ausgetauscht haben, dann haben sie die Pappe woanders reingepackt mit dem Funko und dann wurde es dann zum Graden geschickt. Ja, ich weiß auch nicht, was dann so der Mehrwert ist vom gegradeten Funko, aber auch das soll jeder so machen, wie er will. Ich glaube, für PSA ist es eine sinnvolle Sache, wenn der Andrang sich da im Rahmen hält, einfach nicht viel bestellt wird, glaube ich einfach, dass das sinnvoller ist, dann diesen Handlungsstrang einzukürzen. Guten Abend, Army, an der Stelle.
Genau. Vielleicht ergänzen, doch ist es nicht ganz korrekt, bis 1. Dezember, also falls ihr noch graden wollt, wäre das tatsächlich doch noch bis 1. Dezember möglich. Aber ja, ich glaube, wie Animatrix auch schreibt, in Saarbrücken gibt es einen Only Funko Store, denke 1500 bis 2000.
Boah.
Aber nichts los, 100 verschiedene Spider-Mans, wer braucht so viele? Das kann ich halt schon verstehen, wobei, ja, also als Sammler so ist das natürlich schon irgendwie, guten Morgen, Herr Hamptons Card Lab, ein Argument zu sagen, wer braucht schon 100 das Silverkarten zum Beispiel.
Das ist natürlich eine gute Diskussion, die du mit dem Wuhups führen solltest.
Genau, das dazu. Dann auch dann eher dann jetzt schon was Gas gibt, was auch vielleicht nicht der eine oder andere wusste, aber was weiterhin gegradet wird, sind Videospiele. Ich weiß gar nicht, ob das auch so bekannt war, aber wir hatten 2021 tatsächlich, wurde Vata, ist die Company, die bisher da führend war im Videogamespiel-Grading, wurde aufgekauft von Collectors und da ist es jetzt so, dass nach und nach, jetzt nach 4 Jahren, die Labels auch sich dementsprechend anpassen. Also hat ein bisschen gedauert, bis die Systeme, der Support, der Standard irgendwie angepasst worden sind. Und jetzt besteht die Möglichkeit, auch die Labels von PSA dort zu bekommen. Auch da gehen die Meinungen natürlich wahrscheinlich auseinander. Orientiert sich auf jeden Fall so ein bisschen an diesem Comic-Magazin-Thema, weil es da auch Subgrades gibt mit 9.8, beziehungsweise auch ein goldenes Label, wenn es eine 10 ist. Aber ja, hast du original verpackte Videospiele, die du einschicken könntest zum Graden? Habt ihr das?
Ich habe tatsächlich zwei Pokémon-Spiele hier. Einmal eine rote Edition und einmal eine blaue Edition. Verschweißt.
Und, wäre das was für dich?
Ich hatte schon überlegt, sie zum Graden zu schicken, tatsächlich. Ehrlicherweise sind sie aber auch so ein bisschen, ne, mal auf eine Ecke gefallen. Dann ist dann da die Folie so ein bisschen aufgeplatzt. Das schmälert jetzt nicht den Nostalgiefaktor für mich, aber natürlich für ein Grading. Ich schicke da jetzt nicht hin, wenn ich weiß, dass es halt irgendwie eh nicht eine 9 kriegt oder eine 9,5 oder was auch immer. Das wären eher Kandidaten für so ein Acrylcase, wenn ich ehrlich bin. Kann das aber nachvollziehen bei Spielen. Ich hatte auch schon überlegt, mir mal so ein Super Mario zu kaufen, Water gegradet oder auch andere Sachen. Dann waren irgendwie 1000 andere Sachen wieder wichtiger auf der Wunschliste, wie das halt immer so ist. Aber prinzipiell habe ich da immer mal nachgeguckt. Und du?
Ich auch. Also ich habe nicht konkret drauf geguckt, aber ich finde es sau interessant. Ich folge dem einen oder anderen auf Instagram, der so eine Riesensammlung an solchen gegradeten Videospielen zu Hause hat. Und fühle das. Ich fühle das sehr, weil ich eben damals, inzwischen spiele ich fast gar nicht mehr, aber viel gespielt habe. Und viele, gerade hier auf einem Bild sieht man NBA Jam. Davon habe ich geträumt, weil ich es mal tagelang gespielt habe, dass ich irgendwann von NBA Jam geträumt habe. Oder von Street Geil. Fighter oder sowas. Das sind natürlich schon so Erinnerungen, die ich schützen würde. Ich sehe mich aber tatsächlich eher so im, habe ich auch so ein paar hier hinten, hast du, glaube ich, auch gesehen, die hier waren, so Wrestler von Hasbro. Mhm. Das, wenn ich jetzt hier entscheiden müsste, wäre das wahrscheinlich eher so Figuren, die ich dann irgendwie eingepackt irgendwie graden lassen wollen würde, aber anstatt Videospiele. Genau. Wo wir beim Thema Grading sind und waren, gibt es einen neuen Rekord. Und zwar der Oktober ist der Monat, wo am meisten gegradet wurde ever. Overall, jetzt nicht nur bei PSA, sondern über PSA, CGC, Beckett, TAG und SGC, nämlich 2,7 Millionen Karten insgesamt wurden gegradet bei all diesen 5 Companies. Und das ist ein neuer Rekord. Der letzte Rekord, beziehungsweise 1,97 alleine von diesen 2,7 sind PSA. Was ja schon mal eine Hausnummer ist. Beckett ist davon 93, die übrigens sehr, sehr wachsen, das mal nebenbei gesagt, zumindest im Oktober. Und ja, mit 70% PSA natürlich am Marktanteil. Übrigens, Beckett fällt mir gerade ein, was ist denn aus deiner Karte geworden, die du bei der Spiel abgegeben hattest?
Es wird jetzt gerade nicht besser. Das zeigt uns nämlich, dass du
letzte Woche nicht aufgepasst hast. Muss ich mir nochmal anhören.
Sollst du vielleicht tun. Deswegen werde ich jetzt nicht verraten, was aus den Karten geworden ist. Aber das wurde auf jeden Fall sowohl im Podcast als auch im Stream am Donnerstag thematisiert, mein Freund.
Support your friends. Ich war krank. Ja, also Grading Boom hält an. Es gibt weiterhin viele, viele Karten, die gegradet worden sind und auch da eben ein neuer Rekord.
Aber was super interessant ist, also erstmal guten Abend, Herr Hennemann. Ja, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Abend hier rein zu schneien. Interessant ist, dass PSA 35% weniger Sportkarten gegradet hat. Und das ist sehr, sehr interessant, weil PSA wird wirklich eine Grading Company, wenn sich der Trend so bewahrheitet, die alles gradet, außer Sportkarten gerade aktuell, weil einfach TCG so ein großes Volumen in den Markt rein spült. Sieht man auch mit CGC zum Beispiel, der ja auch im ganzen TCG-Bereich super, super untriebig sind. Und fairerweise muss man sagen, dass Beckett diese Säule ja gar nicht hat, tatsächlich. Beckett gradet kaum TCG. Und das zeigt, dass anscheinend hingegen der letzten Trends Beckett auf jeden Fall wieder einen Schritt nach vorne macht. Man sieht aber auch sehr, sehr drastisch, dass bei SGC passend zur primären Logofarbe es langsam etwas dunkel wird. Ne? Also 16% weniger als im Vormonat. Und das, obwohl alle Grading Companies eigentlich Rekorde eingefahren haben. 69% weniger gegenüber des letzten Jahres. Ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Also ich glaube, ne, dadurch, dass das Investment von PSA in SGC, dass das wirklich spannend sein wird in den nächsten Jahren, was mit der Grading-Firma passiert.
Ja, das auf jeden Fall. Tech wird auch sehr, sehr spannend weiter zu verfolgen, auch sehr, sehr spannend. Ja. Mit 51.000 auch ein Wachstum von 50% zu letztem Jahr in diesem Monat. Also finde ich auch eine sehr, sehr spannende Company. Kann man auf jeden Fall mal im Auge auch behalten. Grüße an auch
also
alle.
Mein Call ist, aber kann auch total daneben liegen. Ich glaube, Tag wird irgendwann gekauft. Also ernst gemeint. Ich glaube, dass entweder PSA oder Beckett sagt, komm hier, Tasche auf.
So wie bei SGC sozusagen.
Ja. Also einfach Bauchgefühl, weil die sind jetzt größer als SGC. Stand heute, es ist immer nur ein Snapshot und eine Momentaufnahme. Kann auch nächsten Monat wieder anders aussehen natürlich. Aber ich finde die Idee gut von denen. Ich finde die Vision gut von denen, das komplett KI-gestützt zu machen. Und wer weiß, ne? Why not? Kann auch sein, dass irgendeiner der Großen das Portemonnaie einfach aufmacht und sagt, weißt du was? Irgendwie wachsen wir jetzt weiterhin zusammen. Ich hätte gerne deine Plattform, deine Infrastruktur. Ich bin mal gespannt, was mit denen passiert.
Ja, ich auch. Das stimmt. Ich wollte auch immer mal so ein Grading testen bei denen. Einfach mal zu gucken.
Sollten wir mal machen. Ja.
Weiter für einen Kreislauf sorgen tut eBay mit PSA für einen Käuferkreislauf. Das alles in dem Gleichen bleibt. Und zwar gibt es ja bereits die Möglichkeit, das haben wir auch schon ausführlich drüber berichtet, dass man eBay, wenn man eine Karte RAW gekauft hat, die direkt als Option graden lassen kann, dass die dann direkt zu PSA geschickt wird zum Graden. Jetzt gibt es noch einen weiteren Service, der hinzugefügt worden ist, nicht ganz so überraschend, und zwar auch der Vault-Service kann man jetzt dann damit abwählen. Also ihr könnt quasi eure Karten graden lassen, dann bei PSA Vault direkt lagern lassen. Und wenn ihr wollt, dann wieder bei eBay verkaufen lassen. Sozusagen bleibt alles im gleichen Kreislauf für den Handel bei PSA und eBay. War eigentlich nur eine logische Konsequenz. Nochmal zur Historie. Aufgekauft. eBay kaufte Golden. Collectors hat eBay Vault Service gekauft. Und inzwischen ist PSA der größte Kartenverkäufer auch auf eBay, logischerweise mit ihrem Vault-Service. Dementsprechend ist eBay happy, dass sie weiterhin noch mehr Karten dort verkaufen können und PSA logischerweise auch, wenn sie Karten graden lassen können und dementsprechend dort auch lagern können, damit die dann wieder verkauft worden sind. Ich weiß nicht, ob die Option, ich weiß gar nicht, ob sie in Deutschland freigeschaltet ist, kann ja mal jemand reinschreiben. Habe ehrlicherweise auch schon länger keine RAW-Karte jetzt mehr gekauft. Ob man diese, wenn man in Amerika eine Karte kauft, ob man diese Option dann irgendwie dann so sieht. Also man sieht es eben hier auf einem Screenshot von Sports Collectors.
Ich konnte es letztens anklicken. Ich habe letztens auf die RAW-Karte geboten und da so den guten alten 80er-Prügel-Preisvorschlag rüberschicken und konnte da tatsächlich die Option anklicken, dass ich hier auch zum Graden schicken möchte. Also ich konnte es sehen, aber auch auf ebay.com, also ne, mit amerikanischem SMC-Shipping-Adresse und einem amerikanischen Account. Aber da ging's.
Es muss, glaube ich, also was heißt glaube ich, es muss mindestens auch 250 Dollar Value haben, die Karte. Also es geht nicht.
Das kann nicht sein. Meine Karten kosten alle nur 150 Euro. Das ist auf jeden Fall eine Fehlinformation von dir, Markus. Also Schatz, lass dich da von Markus. Markus ist verwirrt. Das geht auch für Karten und ein Spaß natürlich. Also der Prügel muss mindestens 250 Dollar kosten, glaube ich. Drunter geht's nicht.
Steht hier. New Service Plus, Non-Autographic Card.
Jetzt Price am Arsch. Sehr gut.
250 Dollar und mehr. Ja.
Sehr gut.
Wo wir gerade bei eBay sind, wir werden zwar nicht gesponsert von eBay, aber es wurde natürlich hier ein Third Quarter 25 Result, also das Resultat aus dem dritten Quartal von eBay präsentiert, was für uns natürlich auch sehr, sehr spannend ist, weil, wie wir wissen, der noch Marktführer auf dem europäischen Markt ist eBay. Und nicht ganz so überraschend, für den einen oder anderen vielleicht aber auch schon, der größte Wachstumstreiber unter allen Kategorien, also Wachstum in dem Sinne, die haben 9% mehr Umsatz gemacht als letztes Jahr, was ja schon mal eine Hausnummer ist. In Zahlen sind das 2,8 Milliarden mit einem Cross-Margin Value von 20,1 Milliarden, auch plus 10%. Und Collectibles ist davon der größte Wachstumstreiber. Also davon lebt eBay oder wächst eBay mit. Gerade auch Trading Cards, Sport, TCG, aber auch Pokémon im dritten Quartal mit einem dreistelligen GMV-Wachstum, also Gross Merchandise Value. Und Goldin haben natürlich auch dazu beigetragen, der Kauf, dass dort man weiter wächst. Sehr, sehr spannend. Ja. Ich kann mich erinnern, dass eBay vor Jahren auch schon mal das nicht so gut aussah, tatsächlich. Und die haben echt einen guten Weg eingeschlagen, finde ich.
Die hatten vor Jahren schon mal massive Probleme gehabt, ne? Ich glaube, das war so ein bisschen, dann gab es dann drüben auch Robinhood, noch andere Plattformen, auch Craigslist ist ja komplett da durch die Decke geschossen, vor 10, 8 Jahren. Die haben sich aber schon sehr gut wieder gefangen, tatsächlich. Und ich glaube, die finden jetzt gerade auch so ihren Place mit dem Authentication Service für Sneaker, für Karten, was, glaube ich, Leuten da echt nochmal helfen wird, und sie machen es auch smart. Ich meine, sie kooperieren mit PSA, sie kooperieren jetzt auch mit Goldin. Du kannst dich zum Beispiel bei Goldin auch mit einem eBay-Account einloggen, tatsächlich inzwischen. Ne? Das ist für uns hier in Europa nicht uninteressant, tatsächlich, weil ich hatte ja mal erzählt, dass ich keinen Bock auf das KYC-Verfahren hatte von Goldin und deswegen da nicht mitgeboten habe bei einer Auktion. Und ich glaube, momentan treffen sie viele richtige Entscheidungen und wachsen dann auch entsprechend. Und habe das Gefühl, dass sie da echt einen guten Job machen. Ne? Also natürlich gibt es immer mal Sachen, die nicht gut laufen, ne? Wenn es darum geht, in diesem Authentication Service die Echtheit von Patchkarten zu bestätigen oder anderen Sachen, hast du ja auch mal deine Probleme mit. Aber overall muss man sagen, dass sie einen sehr, 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 sehr guten Job momentan machen. Ne? Ja. Sie könnten sich in Deutschland, glaube ich, hier und da noch ein bisschen sinnstiftender einbringen, auch gerade bei Kartenmessen. Da bin ich immer der Meinung, es reicht da nicht, einen Stand zu machen oder einfach Bulk-Karten auf diesem Tisch zu verteilen, wie in Lautern geschehen. Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr kommen, damit sie auch hier in Deutschland noch mal ein bisschen nahbarer werden, aber auf jeden Fall eine gute Entwicklung über die letzten 10 Jahre von eBay.
Ja, wird hier übrigens auch als Business Highlights angegeben, also zumindest schon mal die Präsenz auf diesen Comic-Con, National, London Card Show und so weiter. Und natürlich eBay Live, was natürlich jetzt auch immer mehr ein Thema wird. Es wird spannend zu sehen, gerade Fanatics Live gibt ja da auch nochmal Gas, beziehungsweise auch mit ihrer eigenen Plattform Fanatics. Das ist eine gutes Surrounding, finde ich, mit diesen beiden. Da kann man nur profitieren, wenn beide da weiterhin so Gas geben. Das auf jeden Fall.
Definitiv.
Bei einer Raw-Karte über eBay Deutschland hatte ich es noch nicht gesehen, schreibt GBC Live. Ja, das war, glaube ich, nicht. Geht nur in USA auf jeden Fall. Ja.
Yes. Geht nur bei USA.
Kommen wir zu einem Thema, was auch sehr, sehr heiß war letzte Woche. War, glaube ich, relativ kurzfristig nach dem Hobby Talk letzte Woche. Und zwar gab es dann das Gerücht, dass Fanatics Bock hat, Panini zu kaufen. Das Gerücht. Da gab es jetzt diverse Informationen drüber. Zum einen ist es tatsächlich so, dass Panini sich schon umguckt, wie das weitergehen kann, strategisch mit der Company, haben da sich Citibank ist das am Ende, City ist auf jeden Fall das im Kurzen, als Finanzberater dazu geholt. Mögliche Käufer waren dadurch dann genannt Topps Fanatics, beziehungsweise Private Equity Firmen, CVC, Advent, Charterhouse wurden damit genannt. Für die da ein bisschen tiefer drin sind, sagt das durchaus vielleicht was. Vielleicht spannend nochmal als Hintergrund, Panini hat ja einen neuen COO, der ja leider verstorben ist, diesem Jahr April, Hugo Salustro. Und seitdem sucht die Company wohl auch einfach nach einer neuen Ausrichtung, wie das weitergehen kann. Ich glaube, die Family leitet das schon noch weiter. Ich glaube, die Töchter, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Ja.
Aber sie suchen natürlich da schon irgendwie, wie das weitergehen kann, jetzt nachdem man NFL verloren hat, Lizenz, NBA verloren hat, Lizenz. Und aktuell FIFA WNBA, NASCAR, La Liga, Serie A, League One und Golf ist halt nicht mehr die Big, ohne die anderen jetzt kleinreden zu wollen, Sportarten bzw. Ligen. Dementsprechend schaut man sich da um. Dann gab es aber auch jetzt durchaus schon Gerüchte, dass Fanatics absolut kein Interesse hat, Panini zu kaufen, weil es keinen Grund dafür gibt, also keinen Mehrwert dafür gibt. Fanatics hat die Lizenzen, Fanatics hat das Ökosystem, Fanatics hat eigentlich alles, was es braucht, um selbst das Ding weiter voranzutreiben und braucht eigentlich Panini dafür nicht. Im Gegenteil, es gibt ja auch noch rechtliche Streits zwischen Panini und Fanatics wegen Vorwurf der Monopolbildung. Fanatics hat Mitarbeiter abgeworben, sowas. Und eben, das ist auch noch ein Punkt, Fanatics hat viele, viele Mitarbeiter, die von Panini einfach auch gewechselt haben schon. Also sie haben eigentlich auch schon teilweise die Kompetenz von Panini mit bei sich sitzen. Deswegen ist das relativ schnell bestritten worden.
Es ergibt auch einfach keinen Sinn. Ja. Also man muss auch überlegen, und ich weiß ja, wir lieben alle Gossip. Ja, wir sind alle tief im Herzen so ein kleiner Eckkneipen-Günther, der mit seinem Kissen auf so einer Fensterbank chillt und runterguckt, so wie du letztens, als bei dir das SEK gegenüber zu Werk war.
Junge.
Aber es ergibt einfach keinen Sinn. Wenn du eine Unternehmung kaufst, dann kaufst du, weil du Marktanteile haben willst. Das ist gerade nicht mehr so heiß, weil die Lizenzen sind eh bei Fanatics. Du kaufst ein Unternehmen, weil du in Länder expandieren willst. Brauchst du eigentlich nicht. Fanatics ist auch in Europa jetzt sehr, sehr stark vertreten. Wenn du ein Ökosystem haben willst, wenn du eine Plattform haben willst, wenn du Talente haben willst, aber all die Boxen können wir auch jetzt diesmal wieder nicht ticken. Ich glaube nicht, dass das passiert. Was ich mir vorstellen kann, ich weiß es nicht, wieder persönliche Meinung, wenn Panini in 2-3 Jahren noch so ein bisschen rumkrebst, dass man sie einfach aufkauft, damit dann Ruhe im Karton ist. Das könnte auch sein. Aber Stand heute sehe ich da keinen wirtschaftlichen Beweggrund, warum man das machen sollte, wenn ich ehrlich bin. Ne? Man hätte das vielleicht vor 4-5 Jahren gemacht, als man in den Markt rein wollte und Panini da der Platzhirsch war mit den Lizenzen. Und da hat Fanatics trotzdem eins gehabt, was Panini nicht hat, und zwar Geld. Ich glaube, für Panini wird es halt spannend, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt. Ich fand jetzt, was sie momentan machen, finde ich total smart. Ne? Also sei es das mit Marvel, sei es das mit Asterix und Obelix. Ich finde auch als europäische Company könnte man auch Richtung belgische Comics noch viel, viel stärker gehen. Ne? Also Tim und Struppi und hast du nicht gesehen. Ich glaube schon, dass es da ein Potenzial gibt. Aber das sind natürlich Peanuts im Vergleich zu den großen US-Sportarten und Soccer. Das darf man nicht vergessen, auch wenn wir hier immer gerne die sehr europäische Brille aufhaben und sagen, nein, das ist doch Asterix, das ist doch Marvel, aber das ist im Vergleich zu Fanatics, das ist nichts. Also guckt euch, wie viele Tonnen Cases Fanatics mit NBA Flagship rausgeknallt hat. Ne? Also mal ganz ehrlich, das Asterix ist schön, das ist romantisch, das ist ein tolles Set, ne? Alles gut, aber das sind jetzt andere Flughöhen gerade und ich glaube, Panini wird gut daran tun, sich dann ein Stück weit neu zu erfinden.
Ja, geht aber mehr um Panini USA oder schreibt in der Matrix. Ich glaube, überwiegend um USA, aber ich glaube, Deutschland hat ja auch schon gute Sachen, läuft aber, glaube ich, schon so ein bisschen für sich so ein bisschen mit, weil die ja auch selbst keine Produkte von Panini USA bekommen haben, sondern auch selbst viele Darts, ist jetzt, glaube ich, hier auch schon gefallen, auch eigene Produkte gebaut hat. Am Ende, wenn da jemand Panini aufkauft, wird sich das sicherlich auch auf Deutschland runterbrechen irgendwann irgendwie.
Ja, klar. Aber Max schreibt es gerade rein. Ne? Vielleicht auch nur später mit einem kleinen Taler, um Rechte an bestimmten Kartenserien oder Insert zu kaufen, so wie es damals auch Panini mit Donruss gemacht hat, ganz ehrlich. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Und von daher, siehe Kaboom, wäre aber auch Tafelsilber verscherbeln. Ja, das ist jetzt alles so ein bisschen Spekulatius. Und wenn die Weihnachtszeit wieder beginnt, macht ja auch mal Spaß, darüber zu philosophieren. Ich glaube, time will tell, wie man so schön sagt. Und ich glaube, das werden wir dann jedes Jahr einmal Pulscheck machen. Aber bin mal gespannt, wohin Panini laufen wird.
Ja, persönlich fänd ich's schön, wenn sie irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schon noch erhalten bleiben. Weil Panini ist genau wie Topps für mich irgendwie auch ein Stück weit Kindheit mit dabei gewesen.
Total.
Deswegen aus der emotionalen Sicht hoffe ich, dass das irgendwie uns irgendwie irgendwo behalten wird. Aber es wird was passieren, was ja auch wichtig ist und gut ist. Deswegen haben wir es natürlich im Auge. Ein weiterer Post mal auf einem anderen Kanal, nicht auf Instagram, nicht auf X, nicht auf was auch immer, sondern auf LinkedIn, Leute. Wie hat einer geschrieben, vielleicht das ehrlichste Statement der Branche seit Jahren, hat jemand geschrieben. Und zwar ist das gefallen von Jason Meschera. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Wer ist der Gute? Er ist der Präsident von Upper Deck. Wir reden viel über Panini.
Können wir mal ganz kurz über dein LinkedIn-Foto bitte reden? Junge. Wer ist das denn?
Schön, gell?
Junge, wie gut du auf diesem Foto aussiehst. Ich würde dir sofort eine Spülmaschine abkaufen. Mit Finanzierung.
Ja?
Wow.
Krass, nächstes Mal, wenn du kommst, ich kann auch nächstes Mal so hier im Stream sitzen. Aber ich habe die hübsch. Brille nicht mehr.
Ich sehe auf LinkedIn aus wie so ein richtiger Spielhallenbetreiber. Krass. Sorry, wir schweifen ab.
Alles gut. Bringst mich wieder raus aus dem Ganzen. Jetzt bin ich in meinem LinkedIn-Profil hängen geblieben. Nein, Jason Meschera hat dort, wie gesagt, ein Statement gepostet vor gut einer Woche. Um es ganz kurz zusammenzufassen, er hat so ein bisschen gesagt in einem Satz, dass wir mit im Hobby ein Teil der Glücksspielökonomie geworden sind. Gründe sind dafür, oder zentrale Kritikpunkte in seinem Beitrag waren, hohe Preise, Wachstum nicht nachhaltig, weil Gefahr, dass Kapital plötzlich abgewandert wird, künstliche Preistreiber verzerren reale Nachfrage und Social Media Hype investiert jetzt in Spieler XY, sorgt dafür, dass eben da so eine Blase entsteht. Und hat es so ein bisschen, manche haben das so ein bisschen als Seitenhieb auf Fanatics und Panini interpretiert und sieht sich so ein bisschen als Bewahrer der Sammelkultur, zumindest Upper Deck positioniert sich so ein bisschen dafür damit oder er. Wie seht ihr das? Wie siehst du das?
Also ich meine, wir hatten ja einen Podcast aufgenommen, der jetzt Freitag rauskommt, der das Thema ja auch ein Stück weit behandelt. Deswegen schaltet Freitag ein. Podcast-Folge ist diesmal wirklich sehr gut geworden.
Total gut.
Ich kann das nur unterschreiben. Das ist ja das, was wir eigentlich ja auch immer diskutieren und warum ich ja eben auch so ein bisschen fuchsig war bei dem Stream von Monte oder auch Gamer Brother. Es wird ein falsches Narrativ übers Hobby aktuell gepackt und diese ganzen Mystery Packs und Bags und hast du nicht gesehen und es macht es halt nicht besser, weil das ist nur noch Gambling. Das geht nur noch um Glücksspiel. Es hat nichts damit zu tun, dass du einen Spieler huntest oder ein Set vervollständigen willst. Es geht nur noch darum, den Chase zu kriegen und den dann am Ende des Tages gewinnbringend zu verkaufen. Und ich glaube, das hat tatsächlich mit klassischem Sammeln, die Sammlung weiterzuentwickeln, gar nichts mehr zu tun. Und ich kann mich damit auch nicht identifizieren tatsächlich. Deswegen, der Jason hat da mit absolut recht, wenn ich ehrlich sein darf.
Ja. Ein wichtiger Satz, den aber auch noch sagt, I'm not saying the sky is falling, I'm saying we need to be honest about what's happening. Ja, also genau. Einfach realistisch sein, was da gerade passiert und aber nicht alles dunkel und schwarz malen, aber der Sache ins Auge sehen.
Das ist ja, und das auch das versuchen wir ja auch ab und zu mal zu sagen, wir müssen uns, glaube ich, damit auseinandersetzen, dass sich Sammeln verändert hat über die letzten 10, 5 Jahre. Es wird anders gesammelt. Es gibt jetzt Social Media. Es gibt Instagram, Twitch, YouTube. Also alle sind sehr, sehr aktiv, ne, und finden es geil. Aber was ich dann auch schon manchmal finde, ist, auf der einen Seite wollen alle Karten-Content haben. Ne? Die wollen deutsche Vlogs, deutsche YouTube-Videos und hast du nicht gesehen. Alle finden es geil, aber trotzdem gibt es viele Leute, die dann noch über Menschen die Nase rümpfen, die dann mit einer Kamera über so eine Kartshow laufen. Und deswegen auch der Appell an euch. Alle wollen diesen Content haben. Wir wollen unsere Freizeit damit verbringen. Wir wollen uns Karten auf YouTube angucken. Deswegen rümpft vielleicht nicht die Nase, wenn einer mit einer Kamera auf einer Kartshow rumläuft, sofern er euch die Kamera nicht ins Gesicht drückt. Weil das wird ja für euch alle gemacht. weil davon leben kann man nicht. Man macht das, um dem Hobby was Gutes zu tun. Und deswegen, the sky is falling, würde ich auch sagen, gibt es nicht. Aber man muss, glaube ich, auch einfach akzeptieren, dass sich das Hobby weiterentwickelt. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Deutschland hier und da noch stärker akzeptieren müssen und nicht immer alles negativ finden.
Ja. Ja, unterschreibe ich zu 100%. Er vergleicht das auch mit ein bisschen mit dieser Kryptoblase. Also sieht da so ein bisschen Parallelen auch. Und die Leute suchen den nächsten Dopaminkick. Aber du hast ja schon gesagt, Freitag haben wir das Thema auch ausführlich nochmal diskutiert. Wirklich schön diskutiert. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil schon wieder ein paar Wochen her ist. Deswegen werde ich es mir auch nochmal anhören, logischerweise. Aber da dürft ihr euch auf jeden Fall auf den Das Hobby Podcast freuen am Freitag. Übrigens, der letzte Das Hobby Podcast mit dem guten Mike ist auch auf YouTube inzwischen zu sehen. Da seht ihr mal unsere Gesichter nochmal. Hier auf Vogt, aber auch leider mehrere unterwegs, die das machen. Auch und auch viel zu viele Leute, die da mitmachen, kann auch nicht verstehen oder unterstützen, schreibt Julian 1997.
Da hast du vollkommen recht, Julian. Da hilft aber nur eins, sich den Stream nicht anzugucken, dir nicht noch mehr Reichweite zu geben und die Leute zu supporten, die was Gutes tun aus deiner Perspektive. Guckt euch die Formate, die Streams, die Breaks auch von denen an. Es gibt auch gute Break-Formate da draußen. Ist auch nicht alles schlecht, ne? Aber am Ende, die Währung sind halt Viewer, sind Interaktionen, Kommentare, Klicks. Das ist, klingt immer so stumpf und wird in jedem YouTube-Video gesagt, aber das ist echt wichtig. Und macht das, pickt euch die Leute raus, die coolen Content machen, der euch gefällt. Das kann alles sein. Und supportet die dann. Ne? Weil, sage ich ja auch immer, die Sinnhaftigkeit, einem Montana Black sein Twitch Prime-Abo reinzuknallen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das nicht vielleicht lieber für den kleinen familiären Streamer spendiere, der auf den Chat eingeht.
Ja.
Zum Beispiel.
Rede. Damit haben wir, glaube ich, alles gesagt damit. Und falls ihr noch nicht genug davon habt, wie gesagt, hört am Freitag damit rein. Ich gucke gerade mal in den Chat, ob noch irgendwas dazu passt. Nicht ganz dazu passt. Ist Downtown oder Kaboom eigentlich marken- oder designrechtlich geschützt? Ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Naja, 50% der Posts aus Reutlingen waren 10K-Karten als Content, muss wohl ziehen in den Views. Ist auf jeden Fall so, dass zumindest Titel, wenn du im Titel reinschreibst, 100K-Karten getradet oder sowas, es klickt sich mehr. Ist Fakt.
Das ist das das ist so ein bisschen das Problem, dass wie erklärt man das? Ich meine, wir wuscheln da ja auch so ein bisschen rum in der Materie und ich glaube, man braucht diesen Clickbait nicht für diese Bubble, die man um sich herum hat. Ne? Also viele Leute, die einen folgen, die Sachen auch gerne konsumieren, auch gerne angucken und ihre Meinung dazu teilen. Aber natürlich willst du ja schon auch mal den einen oder anderen Neuen erreichen. Natürlich möchte man mit seinem Kanal und mit der Reichweite auch einfach ein Stück weit wachsen. Ne? Ich glaube, das ist auch vollkommen legitim. Und neue Leute zu erreichen, musst du leider über diese Clickbait-Schiene gehen, denn auch wenn du guten Content machst und du zeigst eine Stunde lang geile Karten, erklärst das schön, wunderbares Konzept, was wir auch auf dem Collectors Day machen werden, wir werden sehr viel über Karten sprechen, diese Hürde da drauf zu klicken, die ersten 3 Sekunden dran zu bleiben, und das ist das Problem tatsächlich, und dann musst du leider sowas machen, wir sehen es auch tatsächlich, Markus, wenn wir einen Titel nehmen, der jetzt nicht gefaked ist oder auch nicht bewusst reißerisch, sondern es geht irgendwie um ein Skandelchen wieder oder diese Folgen werden viel, viel stärker angeklickt, als wenn wir einfach reinschreiben, Reutling Card Show war nett, Tops kauft nicht Panini, Graded Moments sieht verdammt gut aus. Wird nicht so viel geklickt werden.
Bitte? Nicht viel geklickt. ja, hast du natürlich recht. Kann ich 100% nachvollziehen. Ein wichtiger Punkt, der das Deus Belorum hier gerade schreibt, finde trotzdem schade, dass das General Sammeln immer mehr in das Wie viel ist das wert Schiene läuft. Mein Junior ist 10 Jahre, das ist schon langsam nicht mehr erschwinglich. Und das ist, habe ich gerade auch reingeschrieben, für mich schon das Schwierigste eigentlich von dem Ganzen, weil du halt den Kids da draußen was vermittelst, was halt super schwierig ist. Und deswegen habe ich so Schwierigkeiten mit diesen Montana Black Streams auf Whatnot, weil gerade da halt auch ein paar, ohne das jetzt 100% zu wissen, aber ich fürchte, dass da einfach auch nicht so viele über 18 zugucken, sondern eher U18. Und das ist halt für mich so mit das Schwierigste.
Glaubst du nicht, dass Ich glaube, dass tatsächlich Tops daran ein Stück weit was ändern könnte, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, es gibt Blaster, es gibt Hänger und hast du nicht gesehen, vielleicht muss man wirklich auch einfach Produkte rausbringen, die erschwinglich sind und in denen es dann keine dicken Hits gibt, wo man von vornherein ausschließt, dass es dann eine One-of-One darin gibt, dass man darin ausschließt, dass es ein Numbered-Autogramm gibt. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht, dass das nie so Produkte sind, die von Scalpern, von Breakern antizipiert werden, die man haben möchte, aber dann die Möglichkeit gibt, das mit Kindern zu öffnen. Zum Beispiel Enno, ich hoffe mal, ich darf das sagen, der hat auf das Spiel einige Blaster gekauft von NBA Flagship, um das mit seinem Sohn zusammen aufzumachen. Ne? Weil irgendwie ein cooles Set, klar ist ein Paper-Set, aber du hast viele Karten, du hast viele Baller, du kannst ein Bein da voll machen. Und dem Jungen ist es egal, ob du ein Autogramm da hast oder ein Homecourt Advantage oder wie auch immer. Kinder haben andere Präferenzen oder bestimmen anders, was sie cool finden an Karten. Und vielleicht übersehe ich was, aber ich bin der Meinung, wenn man nochmal ein Tier implementiert, der unter diesen Blastern ist, ne, oder diesen Retail-Hängern, und sagt, pass auf, das ist dann einfach nur so, um das Base-Set voll zu knallen. Ich glaube, das würde dazu führen, dass die Produktverfügbarkeit hochgeht, weil an der krampft es ja momentan. Das ist ja das Problem. Du kommst an die Produkte ja nicht ran zum guten Preis. Und deswegen ist auch der Kommentar richtig. Du kannst deinem Kind ja noch nicht mal Karten kaufen mit ruhigem Gewissen, weil du da gar nicht rankommst. Mhm. Also vielleicht finde ich es auch, also rede ich auch Unfug gerade, aber vielleicht habe ich auch recht. Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, du hast schon ein Stück weit recht. Auf jeden Fall.
Danke, Markus.
Wie früher in den 90ern mit NBA am Kiosk, schreibt Marc Grotka.
Ja, genau.
Genau das. So, kommen wir noch zu ein paar kleinen spannenden News, die Woche waren, und zwar auch ein neuer Rekord. Luke Skywalker Karte hat einen neuen Rekord gebrochen.
Wild.
Ist das die Rookie-Karte? Nee. Sagt man dazu Rookie-Karte?
Das ist die, das ist schon die erste Luke Skywalker-Karte. Skywalk-Karte, tatsächlich. Ich finde das Set auch ganz cool. Es sind zwar Screenshots aus dem Film, das macht mich bei so Karten nie so wirklich an, aber ich finde, dass das Set eigentlich ganz schön aussieht.
Ja, ganz coole Vintage-Designs sehen echt gut aus. Das war auf jeden Fall am Start. Auch eine sehr, das fand ich mega. Das hast du entdeckt bei Fanatics Collect, eine Bar in Tokio, die Karten mit turns your cards into custom cocktails.
Genau. Ist total geil. Du kannst in diese Bar deine Lieblingskarte mitnehmen. Kann alles sein, ne? Und die gucken dann, okay, welche Farben sind auf der Karte vertreten? Welcher Drink würde optisch zu der Karte passen und mischen dir halt dann da was.
Brutal geil.
Ne? Geile Idee. Und das finde ich total geil. Ich habe auch überlegt, tatsächlich, hier gibt's in der Nachbarschaft Charlie Candy Bar, er war nämlich mit mir da an meinem Geburtstag. Vielleicht haue ich die mal an, ob die auch auf sowas Bock haben im Rahmen der Card Madness. Ich finde das total witzig.
Ja, du bist morgen Barinhaber in Gerüchteweise. Du bist ja schon Restaurantinhaber, ab morgen bist du dann der Barinhaber. Wenn du
ja, das sind natürlich Gerüchte, die halten sich hartnäckig, klar. Aber ich muss sagen, dass das nicht stimmt, leider. Ich hätte aber gerne eine Bar. Das ist wiederum eine andere Geschichte.
ja, coole Idee auf jeden Fall. Also wenn ihr mal in Tokio Akihabara District seid, schaut im TCG und Board Games Café vorbei. Dort gibt's das auf jeden Fall. Und vielleicht bald in Düsseldorf, wer weiß.
Ich finde die Challenge aber auch geil, weil du weißt ja auch nicht, was du kriegst. Weißt du, also wenn ich in eine Bar gehe, ich trinke immer sehr ähnliche Cocktails, wenn ich da mal was trinke tatsächlich. Und so hast du schon so einen kleinen Überraschungseffekt.
Welche Karte würdest du mitnehmen? Wie sollte der Cocktail aussehen?
Ich würde tatsächlich mit dem Glurak ins Rennen gehen.
Ich glaube, ich würde so eine Holo-Karte mitnehmen. Würde mich mal interessieren, wie das Holo-mäßig dann aussieht. Keine Ahnung.
Ja, fühle ich. Ich würde, glaube ich, Glurak mitnehmen, um dann auf so ein Whisky, auf so ein Old Fashioned oder so.
Collar Blast White. Auch geil. Collar Blast White.
Geil, ist richtig gut. Akihabara ist der District mit der größten Card Store Dichte in Tokio. Guck mal, Max K, der kommt hier rein, der hat einen Plan. Den sollten wir auch mal einladen. Das ist ein sehr intelligenter Sammler, der echt was aus dem Kasten hat. Die Hamptons Card Club Bar, das wär's natürlich, ne? Bar mit Stangen und Trade-Möglichkeiten, das wär's doch, Leute. Das wär geil.
Ja, gut. Haben wir das auch. Und eine Sache, noch eine witzige Sache. Leute, Shudur Sanders, Kaboom, wo wir vorhin beim Thema Kabooms auch waren, von Panini, ja, hat einfach mal die falsche Rückennummer anscheinend auf der Kaboom am Start.
Ja, was soll man dazu halt noch sagen? Ich meine, Panini hat es ja bei den Downtowns ja auch geschafft mit Megatron, glaube ich, wo sie einfach einen anderen Receiver genommen haben. Bei Sanders haben sie jetzt die 10 genommen. Weiß gar nicht, hatte nicht DTR die 10 bei den Browns? Wäre natürlich witzig, wenn am Ende rauskommt, dass es halt ein Motiv ist von DTR. Und haben dann einfach Sanders draufgeschrieben. Aber das ist eine reine Mutmaßung, aber es wäre Panini zuzutrauen, weil das geht halt nicht. Also ich finde, da muss schon die Rückennummer passen, auch gerade bei dem Motiv, wo du ja auch das Gesicht nicht siehst, das ist ein Visier davor im Helm. Gerade da muss dann die Rückennummer dann auch passen, ja. Schon krass.
Ja, das ist vermeidbar, würde ich sagen. Kann man, glaube ich,
vermeiden. Vermeidbar ist auch gut.
Ja. Dann wären wir tatsächlich mit den Themen für diese Woche durch. Es waren wieder spannende Dinge, spannende Diskussionen. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Meinungen in meinem Chat. Es lebt wie immer auch, vor allen Dingen auch davon. Hat wieder Spaß gemacht. Habe ich irgendwas vergessen, Alex, oder haben wir alles rausgehauen?
Ich glaube, wir haben wirklich alle Themen ordentlich abgehandelt. Wirklich schön, hat richtig Spaß gemacht. Und deswegen schaltet auf jeden Fall am Freitag ein, da kommt unser Podcast online. Diesmal ohne Gast. Das heißt, ihr habt uns beide an der Backe. Ich glaube, knapp über eine Stunde mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich finde, Markus. Und zwar haben wir gesprochen über
unter anderem Mystery Packs
und Sucht im Hobby.
Ja.
Und das würde ich sagen, sehr ehrlich und auch sehr, sehr persönlich. Also schaltet da gerne mal ein. Nicht alles, was wir sagen, ist die Wahrheit, aber vielleicht kann das den einen oder anderen ein Stück weit inspirieren. Und Freitagabend gehe ich nochmal an den Start mit Talking Cards, denn ich werde es Donnerstag nicht schaffen. Also ich streame Freitagabend. Und weil ich so oft gefragt worden bin, Chat, wir machen Freitag den Card Shop wieder auf. Wir werden Freitag Card Shop Simulator spielen. Wir gehen rein, wir können Karten graden und hängen ein bisschen ab, quatschen über Karten und machen nebenbei einen Kartenshop auf. Das ist der Plan. Das neue Update ist nämlich ganz geil von dem Spiel. Just saying.
Ja, da freuen wir uns drauf. Das heißt Freitag Podcast, Freitagabend Stream, Sonntag Watchalong.
Boah, ganz und schön was los.
Das Wochenende ist damit gerettet. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Auch wenn wir schon jetzt ein paar Wochen nicht mehr drüber gesprochen haben, das Thema National ist im Hintergrund immer noch sehr, sehr stark im Arbeit. Das Thema Hotels in Chicago, sagen wir mal so, die haben eine andere Verhandlungsmentalität in Chicago. Die wissen, dass die Nachfrage ein bisschen größer ist als das Angebot anscheinend, was ein bisschen challenging macht, da auch gute Kurse zu bekommen. Aber das Thema ist auf gar keinen Fall vergessen, nur dass ihr das zwischendurch auch noch mal gehört habt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Wir hören uns Freitag im Podcast, abends dann im Stream beim Hamptons Card Club auf Vogt. Vielen, vielen lieben Dank, Julian, auch für das Feedback. Netter Talk, spannend wie immer, hat Spaß gemacht, auch von Marc wieder, war wieder top. Vielen, vielen, vielen lieben Dank auf Twitch, YouTube und Vogt euch allen. Und dann, wie gesagt, kommt es morgen dann nochmal als Podcast raus. Lasst gerne 5 Sterne da, würden wir uns auf jeden Fall freuen. Und vielen, vielen Dank. Bleibt gesund. Bis Freitag. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüssi.